Ernie und Nerd, der fanatische Podcast mit Ernie Fletenkieker und Gast. Heute Michael Myers und Halloween.
Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei Ernie und Nerd, dem fanatischen Podcast. Ich bin Ernie, mein Nerd ist heute Mario und wir waren in Halloween. Und zwar in der 2018er Version, worüber wir heute ganz gerne sprechen möchten. Und damit ihr wisst, womit ihr heute rechnen könnt. Wir haben uns überlegt, wir sprechen heute ausschließlich über den Halloween von 1978 von John Carpenter und über die 2018er Version, die wir uns jetzt gerade im Kino angeschaut haben. Die Idee dahinter ist einfach folgende. Wir hatten jetzt den Predator-Podcast gemacht und ich habe zumindest für mich gemerkt, über 6 Filme hintereinander zu sprechen, da kommt man zeitlich ganz schön in die Bredouille. Ich habe die letzten beiden Filme dann auch irgendwie durcheinander gekriegt und ich denke, wir werden einfach die anderen 8 Filme, beziehungsweise 9, aber Halloween 3 hat ja mit Mike Myers nichts zu tun. Die werden wir ignorieren, vielleicht kommen wir mal drauf zu sprechen, müssen wir einfach mal gucken. Ich gebe jetzt das Wort erstmal an Mario, denn der wird erzählen, was wir von der 2018er Version zu erwarten haben und was der Hintergrund zu diesem, in diesem Sinne, ich sage jetzt einfach mal, zweiten Teil dann ist.
Ja, also es ist relativ einfach. Der neue Halloween ignoriert ja alle Teile nach dem ersten, nicht wie H20, der den zweiten noch thematisiert hat. Wir erwarten schlicht und ergreifend 40 Jahre nach dem ersten Film die Weiterführung der Handlung. Was ist passiert? Mike Myers ist nicht etwa geflohen, wie es in der ursprünglichen Reihe angedacht war im zweiten Teil. Er wurde verhaftet, er wurde in den Knast gesteckt. Und laut Trailer konnte man jetzt einen Rachefilm oder Zurückkehren des Mörders erwarten. Man weiß es nicht so genau, weil Laurie sich ja 40 Jahre lang auf seine Rückkehr vorbereitet hat. Also erwarten wir laut Trailer nicht den klassischen Slasher-Film, sondern das Opfer weiß, dass der Täter kommt.
Ja, und vor allen Dingen wissen wir jetzt ja eigentlich, dass Jamie Lee Curtis, also Laurie, dass sie Michael Myers Schwester ist, was ja aus dem ersten Halloween, der Halloween von 1978, gar nicht so ersichtlich ist, beziehungsweise, wenn wir jetzt hier so richtige Nerds auch am Start haben, die uns zuhören, da gibt es schon eine Möglichkeit, dass man das wissen könnte. Magst du das doch mal erzählen?
Ja, es ist relativ einfach gewesen. Der Film musste ja fürs Fernsehen geschnitten werden, weil man einfach die Gewaltexzesse, wie sie damals dargestellt wurden, nicht zeigen konnte. Da er dann aber zu kurz war, mussten schlicht und ergreifend Szenen nachgedreht werden. Und so wurde im Verlaufe des Drehs zu Teil 2 wurden Szenen mit Dr. Loomis und einem kindlichen Mike Myers in der Anstalt dazu gedreht, in denen klar ersichtlich war, dass er eine Schwester hat. Was im Originalfilm nicht ersichtlich war und in der Kinoversion erst im zweiten Teil erwähnt wurde.
Ja, was wir nämlich gleich machen werden, wir haben hier den Fernseher nebenbei laufen und wir werden gleich den alten, also den originalen Halloween anmachen und während wir reden laufen lassen, sodass wir uns immer so ein bisschen dort an der Handlung orientieren können. Haben uns überlegt, das ist vielleicht mal eine ganz nette Idee, vielleicht klappt das ja. Und ja, jetzt ist das nämlich so, wenn man diese Version, und das ist jetzt auch die Version, die wir hier auf DVD haben, nur diese kennt und nicht die Fernsehversion, wie du sagtest, dann weiß man gar nicht, dass Laurie Michael Myers Schwester ist. Ist so ja aus dem von 78 von John Carpenter auch nicht ersichtlich in der Kinoversion.
Nein, nicht im so ersten Teil sieht man es schlicht und ergreifend gar nicht. Im zweiten Teil wird dann darauf hingewiesen, der aber ja vom neuen Film komplett ignoriert wird.
Richtig. Und der 2018er, weil ich habe mir den David Gordon Green ist dort der Regisseur, der setzt ja darauf, dass es klar ist, dass gut weiß man dann auch irgendwann. In den Rob Zombie-Filmen wird ja nochmal Michael Myers Vergangenheit thematisiert, aber den lassen wir jetzt erstmal außen vor. Ich überlege gerade, ja, ich würde sonst sagen, mach einfach mal den Film an. Und dann schauen wir mal, wie es losgeht. Das geht jetzt natürlich dann mit der Anfangssequenz los, wo so auf den Kürbiskopf, den Halloween, gezoomt wird. Und das ist ja auch so der Start, der bei der 2018er Version ist. Und wenn du die 2018er Version, ich frage jetzt einfach mal ganz im Vorfeld, wie fandest du den?
Ich muss sagen, einerseits habe ich genau das gekriegt, was ich sehen wollte. Nämlich das, was der Trailer versprochen hat. Ich habe ein vorbereitetes Opfer gesehen. Ich habe den Mörder genauso gesehen, wie er im ursprünglichen Film vorhanden war. nicht ganz so, sagen wir, finster. Im 78er-Film steht er immer nur irgendwo. Er muss sich nicht bewegen. Er muss sich auch nicht umsehen, um sein Opfer zu suchen oder sowas. Was man allerdings im 2018er-Film durchaus hat, wenn er in der Endszene durchs Haus läuft und Laurie oder ihre Tochter sucht, er sieht sich um, er sucht Menschen. Diese totale Übermacht, wie sie 78 dargestellt wurde, dass er das gar nicht nötig hat, die fällt ein bisschen weg. Ansonsten habe ich einen Film gesehen, der mich durchaus unterhalten hat. Allerdings, ja, dem Reboot-Wahn geschuldet, wie auch immer man es möchte, oder der Nostalgie, vielleicht auch dem, dass viele heutige Zuschauer den 78er-Film nicht kennen, sind hunderte von Kleinigkeiten im Film verbaut, die exakt identisch sind mit dem 78er-Film oder auf ihn hinweisen. Und ja, am Anfang war ich sehr begeistert von dem Effekt. Am Ende war ich ein bisschen ja, von der übertriebenen Ansammlung der Nostalgie-Szenen an Star Wars Episode 7 erinnert. Was ja auch den Film nicht neu erfunden, sondern einfach nur nacherzählt hat.
Ja, das ist genau der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Der Film von 2018 setzt ganz häufig so eine Hommage an den 78er, in dem eben einfach Sequenzen fast 1:1 umgesetzt werden. Wir erinnern uns an die Stelle, wo Jamie Lee Curtis, also Laurie, in der Schulklasse sitzt und zwar hinten rechts und aus dem Fenster schaut. Und da gibt es in der 2018er Version, wo eben ihre Tochter ist das dann, ne? Nee, ihre Enkelin. Die Enkelin, genau. Die Tochter, mit der hatte sie dann, da wird auch noch so ein bisschen das Psychologische, wie sie mit ihrer Tochter dann keinen Kontakt hat über viele Jahre und wie sie versucht hat, sie auf Michael Myers vorzubereiten, wenn er irgendwann zurückkommt. Das ist natürlich ein ganz gestörtes Verhältnis dann zwischen der Mutter und der Tochter. Und die Enkelin hat ein einigermaßen gutes Verhältnis zur Oma, also zu Laurie, und demnach auch etwas lockereren Kontakt. Aber du hast eben diese Szene, wo sie dann die Enkelin in der Schulklasse sitzt, was genauso aussieht, und sie schaut aus dem Fenster und sie sieht nicht wie 78 Michael Myers, sondern eben Laurie. Und das fand ich toll. Also als ich das gesehen hatte, das war so ein bisschen schon so Gänsehaut, geil, so, weil wir beide kennen Halloween von 78. Wir haben den jetzt gerade in den letzten Wochen echt noch dreimal laufen lassen, einfach um über das, dieses und jenes nochmal sprechen zu können. Wir lassen jetzt mal außen vor, wie der Film wäre, wenn man den jetzt nicht kennen würde und über das ganze Gedöns, dass Filme nur nochmal neu gedreht werden. Wir haben uns da ja auch gerade bei Krachmucker über das Thema Remaster unterhalten, um einfach für neue Hörgewohnheiten etwas neu herauszubringen. Lassen wir jetzt einfach mal. Im Verlaufe des Filmes, muss ich sagen, ist mir das so mit diesen Hommage ein bisschen viel gewesen. So. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, also ist das jetzt noch eine Hommage oder ist das Einfallslosigkeit?
Man könnte jetzt sowohl als auch sagen. Man weiß nie, was dahinter steht. Ich habe bei Star Wars auch gedacht, um Himmels Willen, wie kann man sowas machen? Die jungen Leute finden das gut und es gibt auch alte Fans, die da sagen, hey, das ist cool, dass das genauso aussieht. Ich habe mich zurückversetzt gefühlt in meine Jugend, obwohl es ein neuer Film ist. Bei dem Film jetzt relativ schwierig. Die Thematik ist bei allen diesen Filmen das gleiche. Michael Myers kommt wieder, um seine Familie umzubringen.
Ja, und jetzt kommt er gerade. Ich unterbreche dich einmal, weil wir hier nämlich bei einer schönen Anfangssequenz sind. Michael Myers als 6-Jähriger läuft von draußen in die Wohnung, weiß, dass dort seine andere Schwester mit ihrem Freund gerade am Rumknutschen ist. Das ist auch ein schöner, dieser Slasher-Effekt. Jetzt kommt der Freund gerade die Treppe runter, sieht Michael Myers wohl nicht. Michael Myers hat eben gerade aus der Schublade schon ein Messer geholt und jetzt geht der Junge, der kleine Michael Myers, die Treppe hoch. Und das ist natürlich, das ist eine Schlüsselsequenz für den ganzen Film. Also ja, wir schauen das jetzt hier gerade. Er geht die Treppe hoch und wird dann gleich auf seine Schwester treffen. Und da finde ich, ist da eine ganz interessante Geschichte, weil man sieht, dass er jetzt hat er noch keine Maske auf.
Die holt er sich jetzt erst.
Genau, die holt er sich jetzt gleich. Und dann hast du dieses ikonische Darth Vader-ähnliche, du hörst das Atmen von ihm. Genau, er hat jetzt hier die Clownsmaske in diesem Fall, nimmt er sie. Bei den, siehst du jetzt kommen wir doch gelegentlich mal drauf, bei Rob Zombie wird das ja ganz stark thematisiert mit den verschiedenen Masken, die er sich da malt und baut. Nee, kommt jetzt auf jeden Fall mit der Maske in das Zimmer der Schwester rein, hebt das Messer und sticht auf sie ein. Was ich ganz interessant finde, aber das nur aus so einem, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt so ein bisschen Westentaschenpsychologie wahrscheinlich, aber er hebt das Messer, sticht auf sie ein, guckt dann aber auf das Messer nach oben, sieht also gar nicht, wo er hinsticht. Da hast du aber eine ganz plausible, schlichte Erklärung für, ne?
Das ist, meiner Ansicht nach ist das nichts anderes als, ich muss das zeigen. Dieser Film zeigt wesentlich weniger Gewalt, als der 2018er es tut. Und die Leute sollen ja sehen aus der Sicht des Mörders. Man sieht ja in dem Augenblick, das ist ja quasi der erste Film, der wie ein Ego-Shooter agiert, dass man aus der Sicht des Mörders heraus sieht, was passiert. Und der Zuschauer soll natürlich sehen, wie das Messer niederfährt. Diese explizite Gewaltdarstellung, wie das Messer das Opfer trifft und schwerstens verletzt oder sogar tötet, das ist eher die heutige Machart. Das sieht man im 2018er Film auch wesentlich deutlicher, das Gewaltlevel ist wesentlich höher. Spannend ist an der Szene vielleicht noch, dass in der 2018er Version der Psychologe oder der Psychiater, wie auch immer, der behandelnde Arzt, der Dr. Loomis quasi ersetzt hat, da der ja verstorben ist, selbst eine Tötung vornimmt und in dem Augenblick sagt, so fühlt sich das also an.
Ja, das, ich fand das eine merkwürdige Wendung in dem Film jetzt von 2018. Jetzt hier noch einmal drauf, jetzt ist er gerade rausgegangen und wurde von seinen Eltern gefunden und steht dort mit dem blutigen Messer. Es ist natürlich auch so, dass weiß man, dass John Carpenter stark von Regisseuren wie eben auch Alfred Hitchcock inspirieren lassen. Ich denke, diese Messersequenz hat natürlich auch stark was vom Psycho und natürlich Dr. Sam Loomis, das ist auch aus Psycho entlehnt, sodass du da eine ganze Menge Bezüge immer wieder herstellen kannst und Querverweise. Aber ich finde, man muss ja auch sagen, Halloween 78, das ist eine Low-Budget-Produktion gewesen. Also die hatten nicht viel Geld. Man weiß, dass die Maske, die klassische Mike Myers-Maske ist.
William Shatner höchstpersönlich.
Also es ist William Shatner und halt weiß angemalt, so, weil man da gar nichts anderes hatte und man auch immer wieder sparen musste. Also ich habe das mal gelesen. Ich glaube, dass der, wie heißt der Sam Loomis? Das ist ein recht bekannter Schauspieler.
Namensfindungsstörung.
Ja, ich mache das jetzt auch immer so zum Spaß, weil das sind so Sachen, wir bereiten uns immer vor, schreiben uns alles Mögliche auf und dann fallen einem klassischerweise dann immer noch so Sachen ein und es ist ein ganz bekannter Schauspieler, das spielt jetzt auch gar keine Rolle. Der hat relativ viel Gage bekommen, Jamie Lee Curtis, die ja im Grunde genommen nur durch ihre Mutter ins Spiel gekommen ist, ihre bekannte Mutter, die hatte, ich glaube, $8,000 damals bekommen und der den Michael Myers gespielt hat, das ist, ich vergesse den Namen immer, das ist der Nick Castle, der hat sowohl in der 78er als auch in der 2018er Version den Michael Myers gespielt. Der hat nur Tagessatz, glaube ich, von $35 oder so bekommen, also unglaublich wenig. Aber ich finde, ich bin ein ganz großer Fan von Halloween. Also ich mag das gesamte Thema, das ist toll. Ich finde, dass der erste für mich auch ein nahezu perfekter Horrorfilm für diese Zeit ist. Und da ist es auch zu vernachlässigen, dass es da solche gewissen Schwächen gibt, wie Michael Myers flieht aus der Anstalt und kann plötzlich Auto fahren. Ne? Also gut, das sind solche Sachen, ne? Da ist vielleicht dann irgendwo so ein Denkfehler drin. Aber grundsätzlich von der gesamten Art und Weise finde ich, da sind wir jetzt auch gerade hier, es ist jetzt ein Zeitsprung und es sind jetzt wohl einige aus der Anstalt ausgebrochen und unter anderem Mike Myers, der dann...
Genau, die Szene haben wir übrigens im 2018er, wenn wir schon im Reboot waren, sind auch. Nur dass in dem Falle ja nicht der Ausbruch aus der Anstalt stattfindet, sondern dass Vater und Sohn in den Wald zur Jagd fahren wollen, um halt, was auch immer, Vater und Sohn mäßig im Wald zu machen und treffen dabei auf den verunglückten Bus. Und die Szene ist wieder identisch, alles rennt in den Anstaltsklamotten oder Nachthemden, was auch immer sie da tragen, draußen rum, völlig verstört. Danach fängt der Film erst richtig an, genauso wie es hier in dem alten der Fall ist, weil diese Szene ja die Flucht einleitet.
Richtig. Wo wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es ja, es gibt 11, also beziehungsweise 10 Michael Myers Filme. Ne? Also wie gesagt, wir wissen, Halloween 3 hat mit der Thematik nichts zu tun. Finde ich, ist aber ein toller Film. So ganz nebenbei, magst du den?
Ja, definitiv. Ich meine, das war wieder, wir versuchen Geld zu verdienen, also packen wir den Namen da drauf.
Ja.
Aber ganz ehrlich, dafür, dass er eigentlich nichts damit zu tun hat und in dem Franchise nichts verloren hat, sage ich jetzt einfach mal, gutes Ding, ja. Kann man gucken.
Worauf ich, was ich sagen wollte, ich hatte mal so ein bisschen die steile These aufgestellt, dass Michael Myers eventuell ja vielleicht auch gar nicht übersinnlich ist, beziehungsweise die Ausgangsfrage gestellt habe, ist Michael Myers eine übersinnliche Figur? Oder hat er einfach nur bei verschiedenen Sequenzen, wo auf ihn geschossen wird, wo ein Haus in Brand gerät, hat er da einfach nur irgendwie Glück und kann deshalb irgendwie fliehen? Da gibt es natürlich klare Antworten, auch in Halloween 1. Sag mal, was du dazu gesagt hattest.
Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Er wurde ja dargestellt als, oder er soll sein, das absolute Böse. Was man schön am Ende von der 78er-Version sieht, als er quasi von Dr. Loomis erschossen wird und bei dem Blick aus dem Fenster quasi schon verschwunden ist. Das könnte er in mehrfacher Hinsicht so nicht überleben. Er ist mehrfach getroffen worden und er ist abgestürzt.
Ja, aber ich denke mir schon, also ja, wenn du dann mal einfach so die ganzen Arnie und Sylvester Stallone-ähnlichen Actionfilme dir nimmst, da geht das irgendwie auch alles, dass sie aus dem Kugelhagel irgendwie entkommen und wie auch immer. Ja, weiß ich nicht, vielleicht hat er ja dann aus irgendwelchen Gründen oder er ist nicht irgendwie relevant getroffen worden oder wie auch immer und so ein Sturz irgendwie ist er dann sehr widerstandsfähig, wie auch immer. So ein bisschen über Predator haben wir auch über gesprochen, ist eine Lebensform, die definitiv sterben kann, aber sie ist halt einfach nur sehr widerstandsfähig. Aber es stimmt schon. Also die Figur Michael Myers ist ja praktisch ein Symbol für das absolute Böse, wie es eben auch Dr. Sam Loomis im Film nachher ja auch sagt.
Definitiv. Er sagt ja die Todesstrafe oder er fordert die Todesstrafe. Er sagt, es habe keinen Sinn, das Böse am Leben zu lassen. Sein Nachfolger im 2018er Film sieht das Ganze ja ein bisschen anders. Der findet diese Existenz, so wie sie da ist, ja äußerst faszinierend und möchte sie weiter erforschen und ärgert sich darüber, dass er verlegt werden soll in diese Verwahrungsanstalt, die komplett geschlossen ist, wo es nicht mehr möglich ist, irgendwie zu forschen. Und er will ihn aber bis zum Schluss begleiten. Und es wird nicht ersichtlich, ob er ihm eventuell irgendwie die Flucht sogar ermöglicht hat. Er liegt zwar im Bus, und er wird da gefunden, verletzt wird er aber anscheinend erst durch das erschrockene Kind mit dem Gewehr.
Ja, richtig. Also das Kind kommt in den Bus, sieht plötzlich, dass da jemand ist und vor Schreck schießt das Kind auf den Psychiater, wodurch er dann letztendlich verletzt wird. Wir sind jetzt hier gerade bei einer Sequenz, die wo Laurie zu dem alten Haus kommt, wo... Ja, man sieht ja gerade den Schatten von Michael Myers. Das ist sowieso eine ganz schöne Sache aus dieser 78er-Version. Er kommt relativ häufig vor schon, bevor überhaupt irgendwas Richtiges passiert. Aber er wird nicht so zentriert dargestellt. Es wird nicht wie ein Jumpscare aufgebaut, sondern er ist einfach plötzlich da. Er ist irgendwo, er steht dann am Rand oder ganz unscharf irgendwie im Hintergrund, sodass man eigentlich erst auf den zweiten Blick sieht, dass er da ist. Und das finde ich sehr schön gelöst.
Definitiv. Die Atmosphäre des Films ist relativ einmalig. Es gibt Passagen komplett ohne Musik, was heute nahezu undenkbar wäre. Irgendwas dudelt immer im Hintergrund rum. Wenn die teilweise einfach nur die leeren Straßen gezeigt werden, was übrigens ein wundervolles Mittel ist. Heute sind Straßen immer belebt, es fahren immer Autos durchs Bild, es laufen immer Leute in der Gegend rum. In den alten Filmen wurden oftmals ganze Blocks gesperrt, um zu drehen. Und da bewegt sich nichts, weil nicht hunderte von Statisten beteiligt waren, die irgendwelche Autos bewegt haben. Es passt wunderbar, da bewegt sich nichts, die Straßen sind immer tot und eine Gestalt, Michael Myers, hat nichts zu tun, als irgendwo hinter einer Hecke halb verdeckt zu stehen, aus einem Fenster zu gucken, was auch immer. Und es reicht, um eine absolut geniale Stimmung zu vermitteln. Im neuen Film ist es auch ein bisschen so, allerdings sind die Straßen wesentlich belebter. Früher hatten die Eltern des Ortes, wo gedreht wurde, ein paar Kinder in Halloween-Kostümen rausgeschickt, weil keine Statisten da waren. Heute laufen hunderte von Kindern da herum, in denen er nicht auffällt. Hier wird das eigentliche Halloween wenig gezeigt, weil vieles am Tage stattfindet. Da würde er auffallen, aber da ist niemand. Es ist total tot. Ja. Und diese Schockeffekte, wie man es heute hat, der Jumpscare wird ja entweder gar nicht vorbereitet und springt einen quasi an, oder die Musik ändert sich und man weiß, jetzt passiert gleich irgendwas. Dieser Film spart sich komplett die Musik. Es gibt keinen Hinweis und es gibt auch keinen erschreckenden Jumpscare, weil die Person ist im Hintergrund schon da.
Genau wie jetzt gerade in diesem Moment, nämlich in der Sequenz, wo Laurie in der Schulklasse hinten schön in der Ecke sitzt, aus dem Fenster schaut und hinter dem Auto steht dann Michael Myers, aber auch total verschwommen. In der heutigen Version würde man wahrscheinlich so in solchen schnellen Schnitten drauf zuzoomen und mit solchen Schrecksequenzen. Aber was du jetzt häufiger gesagt hattest, und zwar die Musik, das ist ja noch so, da ist ja Halloween ist ja einer von diesen Filmen, das gibt's ja heute immer weniger, der hat eine so einprägsame Melodie, die so stellvertretend, ja praktisch schon für ein ganzes Genre ist und so in ihrer Simplizität genial ist. Also der Halloween-Soundtrack ist ja einer der besten Horrorfilm-Soundtracks oder was?
Definitiv, definitiv. Es gibt zwei Arten Stimmen dazu, muss man ja ganz klar sagen. Die Leute, die sagen, das ist das Beste, was je gemacht worden ist, und die Leute sagen, das ist so minimalistisch, die hatten nichts Besseres und eigentlich hätten sie es auch cooler hinkriegen können. Nein, hätten sie nicht, verdammt nochmal. Der ganze Film ist so minimalistisch, ein opulenterer Soundtrack wäre völlig fehl am Platze gewesen.
Ja,
und weniger ist mehr.
Genau, wenn du dir nämlich den Soundtrack, den habe ich mir letztens angehört, zu der 2018er Version anguckst, zeigt die 2018er Soundtrack Version ganz genau, was du von dem Film 2018 auch erwarten kannst. Eigentlich die 78er Version einfach nur aufgebügelt, geremastert, sag ich jetzt einfach mal so, wenn wir das musikalischen Kontext so sprechen würden. Der Soundtrack ist natürlich druckvollerer Sound, das ist einfach nochmal mehr so dieses Rumsen in dem Klaviermelodie ist einfach nochmal so ein bisschen mehr Techno, düsterer, dumpfer irgendwie, und alles andere ist natürlich noch dichter, kompakter, aber das braucht der 78er gar nicht, und das ist auf seine Art und Weise unglaublich genial, und es gibt eigentlich nur sehr wenige Soundtracks, also gerade auch heute, die man sich so einprägen kann. Wir haben über Star Wars gesprochen, natürlich die Star Wars Melodie ist eine der, da sind Sequenzen, da weißt du ganz genau, wenn du die hörst, du weißt, was im Film gerade los ist, ob jetzt gerade Darth Vader kommt oder ob es um irgendein anderes spezielles Thema geht. Ne? Das erinnert so ein bisschen an, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ich kenne so eine alte Kinderplatte, die ich damals hatte, wo jeder Charakter mit einem anderen Musikinstrument dargestellt worden ist. Und so ungefähr, ja, das war eine Zeit lang so. Ich finde, das ist heute so ein bisschen auch verloren gegangen. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass heute Film-Soundtracks schlecht sind, auf gar keinen Fall. Sowas wie The Fountain zum Beispiel ist ja auch genial. Aber in Horrorfilmen, finde ich, ist das nicht unbedingt immer sonderlich einprägsames Zeug. Ne?
Oftmals hat man entweder die Fahrstuhlmusik, sage ich jetzt mal, also so ein Ding, was überhaupt nicht bemerkenswert ist und in 30 Filmen benutzt werden kann, oder dass es auffällt, oder man hat wirklich so einen Knaller. Jetzt muss man hier natürlich ganz klar sagen, weder die Art, Filme zu machen, noch die Art der Soundtracks von damals ist heute die gleiche. Eigentlich ist das sehr schade. Weil, ich sag mal, heute die Horrorfilme, die ich heute zu sehen kriege, ja, die haben ein wesentlich höheres Gewaltniveau, was die Leute vielleicht auch sehen wollen. Was aber überhaupt nicht nötig gewesen ist. Also damals wie heute ist der 78er-Film genial und auf seine Art quasi einmalig. Der hat es überhaupt nicht nötig, wie die 2018er-Version so viel Blut zu zeigen. Die 2018er hätte es vermutlich auch nicht nötig gehabt.
Ja.
Gut, ich sag mal, man hat in der Endsequenz und ähnlich weniger Blut sogar, sage ich jetzt mal, weil Laurie zwar verletzt wird, allerdings Myers nicht erschossen wird. Er verstirbt ja quasi anders, ohne dass man es sieht, und ob er wirklich tot ist, weiß man auch dieses Mal wieder nicht. Allerdings hat man bei dem Endkampf mehr Blut. Aber die Effekte, es werden ja wieder dieselben Effekte wie im 78er-Film benutzt, nur dass zum Beispiel nicht Myers aus dem Fenster fällt und verschwindet, sondern Laurie.
Ja, das war dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja gut, da kam das schon so oft, man hätte vielleicht so 2-3 von diesen wiederkehrenden Sequenzen streichen können, und dann wäre es wirklich so, dass man da gesessen hätte als jemand, der den alten Film kennt, und hätte so ein bisschen in sich hineingekichert und gedacht, ah, das ist cool, das ist super so. Und ja, ihr merkt das schon. Ich meine, wir sind ja beide so aus der Anfang 80er und 80er-Jahrgänge, ne? Und sind ja mit anderen Filmen groß geworden. Und das ist ja nicht so, ich glaube, Mario, du siehst das auch nicht anders. Die Filme sind ja heute nicht grundsätzlich schlechter so, aber dadurch, dass wir jetzt mit ganz anderen Filmen groß geworden sind, hat man natürlich diesen Nostalgieeffekt. Und ich sitze in letzter Zeit halt wirklich nur zu Hause und gucke dann irgendwie, wenn ich mir Filme angucke oder überlege, gucke ich erstmal aufs Jahresdatum und hab dann eher Bock auf irgendwas 80er oder 90er-mäßig Richtung Action oder Horror, weil ich da einfach die Atmosphäre viel lieber mag. Die heutigen Filme sind natürlich auch, also da ist ein hoher Gruselfaktor. Zum Beispiel S hat ja auch alles richtig gemacht, finde ich. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Gibt, oder The Nun zum Beispiel. Aber das ist dann so für, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin ja so ein, ich gucke total gerne Horrorfilme, bin aber auch immer der Erste, der zusammenzuckt, wenn irgendwo irgendwas ist. So, ne? Man weiß, was kommt und dass irgendwas passieren wird, aber man zuckt trotzdem wieder. So, zum Beispiel jetzt, das passt einfach ganz gut, dass wir den Film nebenbei laufen haben. Hier ist jetzt gerade eine Sequenz, wo Laurie mit ihren Freunden an der Straße steht und da fährt das Auto, wo Michael Myers drin sitzt, einfach dran vorbei. Und du siehst ihn wirklich nur so ganz schemenhaft, also wenn überhaupt. Und dann muss der Fernseher auch einigermaßen hell sein, damit du es überhaupt siehst, dass er das ist. Heute hätte man das ganz anders aufbereitet, irgendwie noch mit wesentlich schockierender wahrscheinlich. Und hier fährt er einfach vorbei, wie fast alltäglich, aber dadurch, dass man einen Kontext hat und weiß, wer da wahrscheinlich dran vorbeifährt, ist das so ein subtilerer Grusel, ne?
Ja, er könnte es gewesen sein oder auch nicht. Es ist viel spannender, diesem Film zu folgen, als den neuen Filmen oftmals, weil die neuen Filme versuchen, mehr zu zeigen, mehr zu erklären. Wie du schön mal sagtest, die Demystifizierung ist heute viel mehr vorhanden. Es gibt keinen Film mehr, der Millionen von Fragen offen lässt, wo es dir aber am Ende egal ist.
Ja.
Hier wird nie erklärt, wer ist Michael Myers? Warum ist er so? Warum stirbt er nicht? Warum ist er plötzlich wieder weg? Aber es ist scheißegal. Der Film war ein Erlebnis.
Das ist wie bei Predator, dem ersten. Da weißt du auch nichts, aber er funktioniert so, wie er funktioniert. Jetzt dadurch, dass wir den Film nebenbei laufen lassen, kommen jetzt natürlich eine Szene nach der anderen. Und ich finde, gerade so in der ersten Hälfte sind unglaublich viele wichtige Szenen mit dabei. Du hattest was ganz Spannendes gesagt zu der Stelle, wo sie mit ihren Freundinnen spricht, und zwar optisch. Und worauf ich hinaus will, sind diese klassischen Slasher-Themen. Wir haben das ganz am Anfang gehabt, dass Michael Myers als erstes seine Schwester tötet. Aber er tötet ja nicht irgendwie. Na gut, das ist die Schwester, es ist natürlich schon unglaublich krass, aber sie sitzt nackt auf dem Stuhl und hat vorher mit ihrem Freund rumgeknutscht. Das sind so diese Punkte, wer stirbt zuerst in solchen Filmen? Und jetzt bei ihren Freundinnen, man weiß ja, wir setzen ja voraus, dass ihr den Film kennt. Ne? Also jetzt wird halt nun mal gespoilert, anders geht das nicht, aber hau mal raus.
Naja, wenn man mal sich die typischen Szenen anguckt, ist Laurie gekleidet wie eine Mitvierzigerin, überhaupt nicht aufreizend, nicht modisch, gar nichts. Wenn ich davon ausgehe, dass ihre Schwester, die sich gerade ihren Kerl geangelt hat und dann umgebracht wurde, weil sie, wie immer, in Slasher-Filmen die erste, die ans Poppen denkt, auch drauf geht. Hier habe ich Oma und ihre beiden Freundinnen, die nach der aktuellen Mode aufreizend gekleidet sind. So, gehe ich weiter im Film.
Entschuldigung, weil wir haben hier Ende der 70er, ne? Das ist jetzt nicht so. Also wenn ich mir heutzutage, wenn man sich heutzutage 14-Jährige anguckt und überlegt, wie man selber mit 14 rumgelaufen ist, das ist auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Früher haben wir ja nur C und A gehabt, heute ist das dann halt was anderes, ne? Nee, aber das stimmt schon, ne? Also sie jetzt wirklich so grau in grau, na gut, grün, ich sag mal so Naturfarben, jetzt ihre Freundin halt mit der engen Hose und, na gut, das ist jetzt nicht aufreizend in dem Sinn, aber irgendwie, es passt das schon, weil das sind ja auch die nachher dann eben sterben werden.
Genau, die Babysitterin quasi ist ja nun dann auch die erste, die das Zeitliche segnet mit ihrem Freund.
Das ist es ja immer. Es kommen dann immer solche, sie machen dann gerade rum, tun irgendetwas Verbotenes. Sobald du in irgendeinem Film jemanden siehst, keine Ahnung, lass ihn, wenn er einen Joint aus der Tasche holt, weißt du, der überlebt die nächsten 10 Minuten wahrscheinlich nicht mehr. Ne?
Ja, es sei denn, es ist ein scary movie, weil dann ist er der Running Gag.
Ja, das ist natürlich, das ist natürlich auch nochmal eine spannende Sache. So scary movie finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht so ganz, weil die teilweise auch so diese Filmebenen durchbrechen, sodass sich die Charaktere teilweise also bewusst sind, dass sie in einem Universum leben, welches nach Filmregeln spielt. Und dieses Durchbrechen.
Du meinst ja, Scream. Scary Movie ist die Komödie-Nudel-Version.
Ja, ja. Ich wollte es gerade sagen. Ja, also dann fand ich Scream gar nicht mal so schlecht. Und gut, Scary Movie fand ich ehrlich gesagt auch lustig. Also das musste jetzt nicht unbedingt in den dritten, vierten und fünften Teil gehen oder wie viel es da gibt. Aber nein, also Scream, muss ich sagen, fand ich gerade dann auch später recht spannend, weil die halt genauso, was ja übrigens, springen jetzt gerade mal so ein ganz anderes Thema, Rubber, mit dem Autoreifen, ne? Wird ja so immer so gerne drüber gelästert. Ich denke mir dann immer, habt ihr den Film eigentlich mal geguckt, so? Weil der Film ist, das ist ja, das ist irgendwo Trash, aber das ist schon ganz spannend, wie das Ganze aufbereitet worden ist mit diesem
mordenden Autoreifen.
Ich bin kein Filmwissenschaftler und irgendwie sind wir halt einfach nur, ich glaube, das Durchbrechen der vierten Wand. Ist das irgendwie sowas, irgendwie in die Richtung so weiter, ne? Ist ja jetzt auch erst der vierte Podcast. Wir werden ja, vielleicht steigern wir uns ja ein bisschen. Jetzt kommen wir so langsam dazu, dass Michael Myers hier immer näher kommt. Jetzt im Moment steht Laurie im Haus und draußen ist er jetzt so zwischen der aufgehängten Wäsche und ist auch plötzlich verschwunden.
Ja, das ist halt, es steigert ja permanent die Spannung. Ich sag mal, in den neueren Filmen passiert meistens in den ersten 10 Minuten der erste bestialische Mord, der die ganze Sache überhaupt anleiert, damit alle wissen, was passieren kann. Hier weiß ja gar keiner, was passieren kann. Man hat grob durch eine Maske was gesehen, mehr oder weniger. Eigentlich eher weniger. Und von dem aktuellen Täter oder vermutlichen Täter weiß man nur, dass er da ist. Was er vorhat, was er macht, weiß kein Mensch. Ja. Also wir sind auch gespannt auf ja irgendwas.
Ja, was will er eigentlich? Und das wird ja auch, wenn du diesen das Hintergrundwissen nicht hast, dass Laurie seine Schwester ist, dann ist es auch gar nicht so richtig verständlich, warum er hinter ihr her ist. Er kommt halt in seine Heimatstadt zurück und mordet an Halloween. Das ist, ich sag mal, der simple Plot, der aber auch eigentlich ausreicht, der natürlich so seine Würze dann auch dadurch hat später, dass Jamie Lee Curtis, also Laurie, eben seine Schwester ist. Springen einmal zu der 2018er Version, in der wir die Situation haben, 40 Jahre später, Laurie mittlerweile Großmutter, mit ihrer Tochter ein sehr schwieriges Verhältnis, weil sie von Anbeginn versucht, darauf vorzubereiten, indem sie ihr Unterricht an der Waffe gibt, fast schon, wie nennen sich diese Leute, die sich darauf vorbereiten, dass die Apokalypse kommt.
Die Prepper,
fast schon Prepper-mäßig. Und die Tochter natürlich unglaublich darunter leidet, weil ihre Mutter unglaublich viele psychische Probleme hat. Als dritte Person eben ihre Enkelin noch dort ins Spiel kommt. So, und wir haben dort die Situation, dass sie eben darauf wartet, dass nach 40 Jahren Michael Myers zurückkommt. Es gibt dort eine ganz spannende Sequenz, wo er dort noch in der Anstalt ist, wo er interviewt werden soll von zwei recht seltsamen und eigentlich unnötigen Charakteren, die sowas wie Journalisten wohl dastehen sollen, einen Podcast machen zum Thema, wir haben recherchiert über Michael Myers, und dann auf diesem Gefängnishof stehen und versuchen mit ihm zu reden, und da holt einer der Podcaster die Maske raus, die er irgendwo her hat, hält sie hoch. Michael Myers reagiert kein Stück, aber alle anderen werden total verrückt.
Ja, an sich ist die Szene, ja, wie könnte man sagen, einerseits ist sie ganz gut gemacht, weil er hat vielleicht eine Beziehung zu der Maske, aber nicht zu den Reportern oder sonst irgendwas. Er hätte gar keinen Grund, mit denen zu sprechen. Dass er die Maske haben will, sieht man ja später, wenn die Reporter mit Laurie gesprochen haben und in der Stadt unterwegs sind, nach seinem Ausbruch, wenn er quasi ja sämtliche Menschen an der Tankstelle abschlachten, nur um die Maske zu bekommen.
Ja, also ich finde die Gefängnishofsequenz sehr atmosphärisch. Vielleicht symbolisiert sie dann wirklich, dass Michael Myers eben wirklich so der Inbegriff des Bösen ist. Und durch die Komplettierung, nämlich, also er zeigt dort ja sein Gesicht. Also man, in dem Film selber sieht man sein Gesicht genauso schemenhaft und genauso selten wie jetzt auch im ersten. In dem ersten, jetzt hier von 78, sieht man am Ende, wenn er die Maske kurz abnimmt, einmal sein Gesicht und eben das verletzte Auge. Aber auch in der 2018er Version wird wird da sehr sparsam mit umgegangen und das finde ich auch sehr gut, was ich auch sehr gut finde. Michael Myers ist natürlich auch dafür so signifikant, dass er einfach nicht redet. Er redet nicht und das tut er dann zum Glück auch nicht. Ich dachte schon, dass sie irgendwann sowas einbauen. Es gab da so ein paar prädestinierte Szenen für, aber auch dort redet er gar nicht. Und in auf diesem Gefängnishof ist er ja praktisch in der Anstaltskleidung und Psychiatrie-Gefängnishof, diese Anstaltskleidung und wird ja erst komplettiert durch diese Maske und dadurch ist vielleicht dieses Böse, das Konzept des totalen Bösen so komplett und dadurch rasten die anderen dann aus, weil sie es vielleicht irgendwie begreifen oder so.
Was genau damit gemeint wird, weiß wahrscheinlich nur der Drehbuchautor im Detail. Fakt ist, die Szene ist gut gemacht und lässt sich auch durchaus recht sinnvoll erklären. Irgendwie müssen sie ja auch im Film diese Maske wieder zu ihm kriegen. Genauso wie die Schuhe und den Overall,
ja,
den er glücklicherweise dann auch von dem armen Fahrzeugmechaniker in der Werkstatt erbeuten kann.
Genauso wie im ersten, das ist immer wieder eine Tankstelle. Ne? Wir haben übrigens gerade gesprochen, das ist ganz witzig, jetzt hat nämlich ihre Freundin einen Joint rausgeholt, raucht den, Laurie zieht auch dran und hustet und ist total unverträglich für sie. So, ne? Das ist natürlich...
Dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Ehrlichen oder die Netten, die am wenigsten Blödsinn machen, sind vermutlich auch die, nämlich die Weicheier, die von allen verlacht werden, die am Ende des Horrorschinkens noch übrig sind.
Ja, genau. Und dann, genau, dann sind sie nämlich da wieder an der Tankstelle in der 2018er Version. Finde ich auch ganz, es ist typisch brutal für die heutige Zeit natürlich gemacht. Du siehst da mehr, es ist die Szene, wo er wahrscheinlich, man hat vorher gesehen, wie er auf einen eingedroschen hat ins Gesicht und dann hat er die Zähne alle in der Hand und lässt die fallen und das sieht gut aus, das ist so, ja, das ist so eine, wenn man jetzt auf die an die Rob Zombie Filme denkt. Rob Zombie ist ja auch ein großer Verehrer so des 70er Kinos und versucht ja viel dort sich auch daran zu orientieren, eben aber plus, genau wie Tarantino ja auch, der ja auch den ganzen Sexploitation und Exploitation Verehrungsfilme macht, nur halt nochmal mit einer gewissen expliziten Gewalt dazu, die du vorher halt früher dann nicht so gehabt hast in der Form, ne?
Ja, gerade die, schön, dass du die Szene ansprichst, gerade die fand ich übertrieben. Myers hat keine Trophäen genommen und hat auch noch nie irgendwo irgendjemanden verstümmelt. Er hat die Leute schlicht und ergreifend kurz umgebracht, was man in der 2018er Version auch schön sieht, als er das Küchenmesser haben will und einfach nur das Haus der armen Frau betritt und sie mit einem Hammer so lange tot auf sie einschlägt, bis sie wirklich tot ist, dann das Messer nimmt und geht. Das interessiert ihn nicht. Meiner Ansicht nach hätte er das nicht getan. Er hätte keine Zähne irgendwo rübergeworfen, um jemand anders zu ängstigen. Er hätte auch einfach die Tür eintreten und die Frau töten müssen und nicht den Mann, der sie noch retten wollte, am Leben lassen, damit er noch zugucken kann, wie er sie erwürgt. Das ist heutiger Gewaltlevel und meiner Ansicht nach nicht Michael Myers.
Ja.
Wir haben die typische Szene, dass er wieder jemanden mit dem Messer an der Wand aufspießt, der auch hängen bleibt. Die typischen, ich töte sofort. Er foltert nicht, er mordet einfach nur. Und dementsprechend hat er auch keinen Grund, dem Mechaniker alle Zähne auszureißen. Der in der Tankstelle, der Tankwart an der Kasse, der wirklich im ersten Augenblick noch die Reporterin in Richtung Toilette weist und als ihr Kollege bezahlen will, liegt er mit dem Kopf auf dem Tisch. Das war 1A Gewaltlevel 1978, auch wenn es 2018 war. Die Umblendung, dass die Kamera um den Tresen herumschwenkt, den Reporter davor zeigt und dann das zermatschte Gesicht, was nur mit einer Seite zerdrückt auf dem Tisch liegt, ist wieder 2018. Da haben sie den Spagat noch geschafft. Die Zähne waren dann mehr Hostel und hatten da nichts verloren. Meiner Ansicht nach.
I met this 6-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent 8 years trying to reach him and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
So, wir haben uns eben nochmal eine kleine Pause gegönnt, hab nochmal nachgeschaut. Es heißt tatsächlich das Durchbrechen der vierten Wand. Ja, ich habe da so ein bisschen das Ding gekannt, dass man immer, man sitzt hier so und hat sich dann vorbereitet und dann kommt man immer wieder von einem zum anderen. Ich hatte letztens gerade in der Krachmugger Show Erlangen mit Erfurt vertauscht, da war ein riesengroßes Theater, da ging ums New Force, so ein Metal-Club. Ja, da muss man schon gelegentlich auch ein bisschen genauer arbeiten, das stimmt, aber das ist ja auch so der eigene Anspruch. Aber ihr, die ihr so zuhört, wenn ihr dann irgendwo mal was hört, das könnt ihr uns ja dann auch gerne mitteilen. Wir würden ja auch gerne wissen, wenn wir mal irgendwie Blödsinn erzählen. Aber auch gerne, wenn ihr anderer Meinung seid. Also was wir so hier erzählen, das sind ja, wir sind einfach nur zwei Leute, das sind zwei Meinungen. Und da gibt es ja auch noch eine dritte, vierte und fünfte Meinung. Und ihr könnt uns gerne einfach mal eure Meinung zu dem, was wir so hier raushauen, mitteilen und auch gerne ja, vielleicht mal eigene Interpretationsansätze raushauen. Das finde ich ja dann auch immer mal ganz spannend. Ne? Ich meine, was wir hier machen so, das sind ja, wir haben das ja alles, das kannst du ja auch alles studieren hier, Filmwissenschaften und so weiter. Da haben wir ja beide gar keine Ahnung von. Wir gucken einfach nur gerne Filme und reden halt gern drüber. Ne? Das ist das. So, Mario hatte da gerade jetzt in der Pause nochmal so zwei schöne Sachen angesprochen. Ich würde sagen, ich gebe dir einmal kurz das Stichwort Terminator und dann legst du los. Vorher, der Schauspieler, der Dr. Sam Loomis spielt, heißt?
Donald Pleasance.
Dann haben wir jetzt nochmal nachgeguckt, müsst ihr das nicht machen und leg los.
Ja, wunderbar. Wir hatten ja über die gestörte Beziehung zwischen Mutter und Tochter gesprochen. Eine vergleichbare Sache sind bestimmt einigen unserer Hörer auch schon aufgefallen, wenn man einfach Terminator 2 guckt. Das gestörte Verhältnis des Sohnes zur Mutter, die im ersten Part dem Terminator begegnet ist und natürlich versucht, ihren Sohn auf diese Zukunft, auf den Kampf gegen Skynet vorzubereiten. Ihr Sohnemann beklagt sich bei seinem Kumpel, dass er keine Kindheit gehabt habe, dass er in Mexiko gewesen wäre, schießen könne, einbrechen, all sowas. Und natürlich redet er von seiner Mutter, von der Gestörten, die in der Anstalt sitzt, die sie eingeknastet haben, weil sie voll einer Waffel hat, nicht gerade gut. Die gleiche Beziehung oder eine ähnliche Beziehung sehen wir natürlich hier, wenn Laurie ihrer Tochter mit 8 Jahren das Schießen beibringt und ihr sagt, wie sie überleben kann, wie sie versuchen soll, gegen das Böse anzukommen, sodass das Jugendamt ihr das Kind mit 12 wegnimmt. Gleiches ist in Terminator passiert. Ja.
Ja, das ist ein schöner Bezug, auf den wäre ich jetzt selber auch gar nicht gekommen, dass mich daran erinnert, dass ich auf jeden Fall mal wieder die Terminator-Filme gucken sollte. Aber bleiben wir bei Halloween und wir haben Sam Loomis angesprochen. Lass uns doch mal über ihn sprechen. Er ist ja praktisch von Anfang an, also als Michael Myers mit 6 Jahren in die Psychiatrie eingeliefert worden ist, sein begleitender Psychiater. Und scheint auch, ja, sich Michael Myers zum Hauptthema gemacht zu haben. So kommt zumindest immer rüber. Und auch in der 2018er Version, sein Nachfolger scheint so wirklich unglaublich fasziniert von dieser Person zu sein. Wobei bei der 2018er Version sein Nachfolger, der ja fast schon, wie nennt man das, also eine hingezogene Faszination hat, ist Dr. Sam Loomis von Anfang an, ist ihm ganz bewusst, dass Michael Myers das absolute Böse ist und er getötet werden muss und hat absolut freundschaftlicher Bezug ist jetzt falsch gesagt, aber keinen näheren Bezug zu ihm. Es ist wirklich ein ganz klares Verhältnis von einem Psychiater zu seinem Patienten, von seinem Patienten, von dem er aber auch weiß, dass du dich ihm sowieso nicht nähern kannst, dass es absolut keine Möglichkeit gibt, weil Michael Myers überhaupt gar nicht die Möglichkeit dazu gibt.
Er sagt ja im Film, er habe es versucht, als er mit dem Polizisten spricht. Er habe es versucht und habe die letzten Jahre darauf verwendet, zu verhindern, dass er jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Er empfiehlt die Todesstrafe. Er will dieses Problem beseitigen. Er will, die endgültige Lösung. Er will nichts wegschließen und er will nichts behandeln. Er sagt, das hat keinen Sinn. Sein Nachfolger erinnert mich in seinem Verhalten wieder lustigerweise an einen anderen Film bzw. Comic, und zwar an den Joker und Harley Quinn. Harley Quinn ist ja ursprünglich seine behandelnde Psychologin und wird quasi durch ihn völlig gaga und zu dem, was man in Suicide Squad bewundern kann zum Beispiel. Gleiches passiert mit Dr. Loomis Nachfolger. Er tötet hinterher sogar eben jenen Polizisten, der Michael Myers überfährt und ihm in den Kopf schießen will, um das Problem endlich zu beheben. Ja, um dann in seinem Wahn quasi auch noch zu behaupten, so fühlt sich das also an, als wenn er einen Einblick in seinen Kopf bekommen hätte und dann den vermeintlich Toten ins Auto packt, um ihn mitzunehmen, wohl in dem Wissen, dass er nicht tot zu kriegen ist, um ihn auf Laurie loszulassen, um das zu studieren, was dabei rauskommt.
Ja, und Laurie hat ja alles, also die Großmutter nun, Laurie, in 2018 alles dafür getan, ihr gesamtes Haus darauf ausgerichtet, als eine große Falle, die nur dazu dient, dass Michael Myers getötet wird. Was ja, wo der Film, ich sag mal, zu drei Viertel am Anfang dem von 78 fast schon entspricht, außer dass hier eben die psychologischen Folgen von Laurie eben weiter ausgearbeitet würden, dass sie eben eine, ja, gestörte Persönlichkeit mittlerweile hat. Also wahrscheinlich, ja, Depressionen, Paranoia und ja, gut, hast natürlich auch viel erlebt so. Also das sind ja auch solche Sachen, manchmal geht das so in Horrorfilmen so ein bisschen unter oder da wird so aufgrund eines möglichst großen, wie nennt sich das, mit viele Leute, hohen Bodycounts, möglichst viele getötete Menschen, wird dann auch vernachlässigt, dass in der Realität, wenn du auch nur siehst, wie eine Person getötet wird, dass viele das nachhaltig natürlich schädigt. Das gibt, man hat immer so das Gefühl, dass so in Horrorfilmen oder in Actionfilmen Leute immer relativ schnell darüber hinwegkommen. Oder es wird natürlich komplett so überzeichnet, natürlich dann in einem Alkohol, in einer Alkohol- oder Drogensucht oder ähnlichem. Aber da habe ich jetzt kein präsentes Beispiel. Obwohl.
Wenn doch, da jemand überhaupt nicht mit so einer Situation klarkommt, nimm den Ghost Rider.
Ja, stimmt, genau.
Mit seiner eigenen Existenz schon gar nicht mehr klarkommt oder eigentlich in seiner menschlichen Existenz nur noch säuft.
Richtig, oder was Jessica Jones zum Beispiel ja auch, das ist jetzt so aus dem Marvel-Universum.
Also wo wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen sollten, wenn wir schon in der Falle in dem Haus angekommen sind, das Haus ist sicher, es hat Millionen von Schlössern, es hat verriegelbare Fenster, es hat Panikschalter, um jeden einzelnen Raum zu verriegeln. Und die typisch amerikanische Glasscheibe in der Tür, das finde ich super. Das war, gut, irgendwie muss er reinkommen. Spannend finde ich nur, eigentlich hätte er schon drin sein müssen. Sofort, weil ja die männliche, bessere Hälfte ihrer Tochter wohl das dämlichste Stück ist, was in dem ganzen Film rumläuft. Gut, er lässt sich ja auch nach draußen locken von der Polizei, wo wir jetzt wieder bei einer Szene sind, die für den mordenden Michael Myers meiner Ansicht nach zu viel ist, nämlich die Verstümmelung der Polizisten. Der erste, also der Fahrer auf dem Fahrersitz, wäre noch völlig okay gewesen. Die selbstgebastelte Kürbislaterne aus Schädel und Taschenlampe war ein bisschen übertrieben. Hübsch anzusehen, definitiv. Netter Effekt. Aber es passte meiner Ansicht nach nicht hundertprozentig. Und zu dem Zeitpunkt musste der Mann versterben und Myers hätte im Haus sein müssen. Und damit wäre die Sache eigentlich schon wieder gelaufen gewesen.
Ja, das ist genau die Frage, die jetzt nicht so richtig geklärt wird, was die Intention von Michael Myers natürlich ist. Also du hast gewisse Slasher-typische Elemente, das heißt, du hast gerade Sex gehabt, also musst du sterben. Du hast gerade am Joint gezogen, also musst du sterben. Das heißt, also dieses Element hast, das zieht sich durch diverse Slasher-Geschichten, aber was ja übrigens dann auch in Scream auf die, ja, komplett thematisiert wird und auch humoristisch benutzt wird. Aber, ja, ist er sadistisch? Ist er einfach nur sadistisch? Ist er einfach, kann man das irgendwie einordnen?
Im 78er-Film tötet er, ich sag mal, wahllos. Es kommt einem zumindest so vor, aber er tötet immer völlig emotionslos und ohne, ich würde fast sagen, also es geht ihm einfach nur darum, das Leben zu beenden. Ohne irgendwas. Es muss tot sein. Jetzt in der neuen Version hat er so ein bisschen Anwandlung eines Serienkillers, dass er irgendwas ritualisieren würde. Auch so einen Schädel, den Schädel aushöhlen und eine Taschenlampe reinstecken.
Ja, also genau, das ist dieser sadistische Punkt, der dazu, wo er dann eben versucht eben seine Opfer auch zu ängstigen. Und das passiert ja nicht in den anderen Filmen. In anderen Filmen geht er schnurstracks auf die Opfer zu, tötet sie, wie du es schon gesagt hattest. Das hatten wir jetzt schon angesprochen. Er geht auf sie zu, er tötet sie einfach, aber macht kein Drumherum. Und dann macht es natürlich Sinn zu kritisieren im 2018er, dass er Zähne fallen lässt über eine Toilettentür, dass er eben diese Maske aus dem Gesicht baut. Das passt da nicht so wirklich zusammen. Sein Ziel ist, ich denke mal, relativ klar dann in der 2018er Version eben Laurie zu töten. Das denke ich, das ist sein Hauptziel. Darauf ist er aus, läuft dann praktisch in die Falle und man merkt eben, wie Laurie dieses Haus über die Jahre aufgebaut hat, eben mit einem geheimen Kellerraum, der scheinbar auch ja wie Preppers-mäßig schon so eingerichtet ist, dass man dort auch über längere Zeit offensichtlich überleben kann. Also so an verschiedenen Einmachgläsern, die du dort siehst. Und dass eben alle anderen Räume oben verschließbar sind. Was ganz witzig ist, weil normalerweise hast du ja immer so diesen Angriff aus dem Hinterhalt. Und hier wird dafür gesorgt, dass sie einfach nur diesen Raum sichert, ihn abschließen kann und sicher sein kann. So, jetzt kann da keiner mehr kommen. Und sie sich immer mehr Sicherheit aufbaut und den Raum, wo Michael Myers sein könnte, immer weiter eingrenzt. Ja, bis sie ihn dann irgendwann wirklich unten im Keller hat, was ich finde irgendwie so ein bisschen, naja, das ist komisch gemacht, wie er plötzlich unten und sie oben sind.
Ja gut, also fangen wir mal vorne an. Sie verlässt ja den Keller, nachdem er das Haus betreten hat, um die Sache zu klären. Und er ist ja verletzt worden bei der Aktion an der Tür, als er sie an der Tür schon töten wollte. So reingekommen ist er dann ja selber, indem er die Scheibe zerstört hat und sich reingelassen hat, während sie und ihre Tochter in den Keller geflohen sind. Die beiden bleiben da unten ja, bis sie sagt, dass sie die Jagd eröffnen will. Und dann tut sie das, was 1978 er tut. Er bewegt sich durch das Haus und sucht sie. Und sie bewegt sich jetzt durch das Haus und sucht ihn. Und zwar genau so. Sie hat sich damals im Kleiderschrank quasi versteckt und auch diesen Schrank sieht man wieder und er wird thematisiert, dadurch, dass die Leiche des Mannes ihrer Tochter drin liegt.
Da gibt's noch diese Sequenz, wo sie mit dem Teil aus 78, mit dem Geisterkostüm, mit dem Gespenstkostüm spielen.
Genau. Ja. Es ist im Endeffekt genau andersrum. 78 ergibt sich das Ganze daraus, dass er sich durchs Haus bewegt, weil er sie sucht. Im 2018er scheint er auch zu wissen, wo sie ist, aber er versteckt sich vor ihr.
Also ein klassisches Element ist ja sowieso, dass gegen Ende sich alles stapelt, dass plötzlich alle, das, ich sag mal, die Hauptperson, der Protagonist, auf alle Leichen plötzlich aufmerksam wird. Hier ist eine im Schrank, da ist jemand, plötzlich hier fällt einer runter und so weiter. Und dann beginnt das Drama und der Höhepunkt, der dann aufs Ende zugeht. Und um das hier, ich denke, dass wir das Thema soweit jetzt erstmal durchhaben. Michael Myers ist unten im Keller, er wird eingesperrt. Sie hat dann dafür gesorgt, dass er oben nicht mehr rauskommt. Er schaut nach oben. Man kann dadurch, dass er ja natürlich eine Maske sieht, sieht es natürlich nochmal zusätzlich emotionslos aus. Aber dadurch, dass er dort still steht, um ihn herum die Flammen lodern, er höchstwahrscheinlich jetzt verbrennen wird, weil es eigentlich keine Möglichkeit gibt, nutzt aber natürlich auch der Film das klassische, weitere, typische Ende eines Horrorfilms. Es lässt es irgendwie offen, sodass man es irgendwie und wie Hanebüchen auch immer, wie bei Maniac Cop zum Beispiel, fällt mir auch noch ein, irgendwie dann doch wieder alles so funktioniert, dass es einen zweiten, dritten Teil geben kann.
Ja, es gibt ja mehrere Enden quasi. Es gibt ja das 78er Ende, wo er quasi aus dem Fenster stürzt, getroffen von Dr. Loomis und dann verschwindet. Selbiges gibt es ja in diesem Film auch, was durchaus das Ende quasi einläutet, aber ja nun nicht vollständig beendet. Schön ist, dass in beiden Szenen exakt nachdem man sieht, dass die entsprechende Person weg ist, dann dieselbe Musik einsetzt. Das Ende selber mit im Keller, mit dem Verbrennen, es hat mir ja nicht hundertprozentig zugesagt, es ist zu kurz. Und die Gewaltszene, also dass die Tochter ihre Mutter retten muss vor ihm, weil er sie ja festhält, als sie aus dem Keller flüchten will, und sie mit dem Messer, mit dem blutigen Messer von ihm, was oben lag, so lange auf ihn einsticht, bis er loslassen muss, was sie ja am Ende immer noch in der Hand hält. Dieses Open End, was den quasi nächsten Psychopathen andeuten könnte.
Ja, richtig, die Seele des Bösen wechselt seinen Körper, sowas, ne?
Das oder einfach nur die nächste Störung ist vorhanden oder der nächste, der Spaß am Töten gefunden hat.
Also das fand ich, ja stimmt, das hatte ich jetzt, genau, das sind ja so praktisch das eine Ende, dass eben Michael Myers jetzt offensichtlich, höchstwahrscheinlich jetzt tot ist und dass ich, wir hatten bei Predator schon drüber gesprochen, also Predator ist ausgereizt, man weiß es nicht, dass jetzt überhaupt da noch ein Sechster kam, hätte man jetzt auch nicht mit rechnen müssen, ich glaube man hatte da ja auch überlegt, ob da nochmal Arnold Schwarzenegger mitspielt, was dann aber nicht der Fall gewesen ist, bei Halloween, gut komm, wir haben da jetzt also 10 beziehungsweise 11 Filme, das Ding ist durch, ich fand das nochmal eine schönen Zug irgendwie. Hat mir gefallen, auch die Idee, dass Jamie Lee Curtis da jetzt einfach nochmal mitspielt, dass es nochmal wirklich 40 Jahre später ist, dass man nach dem ersten Teil nochmal neu ansetzt. Das fand ich alles eine gute Idee. Ich habe ja auch, wie gesagt, bei dem Star Wars, der ja auch sehr viele Sequenzen eben aus Episode 3 übernommen hatte, 7 war das, ne?
7.
Der viel aus 3 übernommen hatte, dass das war so vom Gefühl für mich, hatte das gepasst. Du als Star Wars Verehrer, praktisch Fanatiker, fandest das natürlich ganz alles andere als gut. Aber ich kann mit solchen Geschichten leben, mag solche Anspielungen auch. 2018, es waren mir zu viel Anspielungen. Ich würde sagen, das Thema ist jetzt auch komplett durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass danach jetzt noch irgendwas kommt, wenn sie das jetzt wirklich machen, dass die Tochter bzw. die Enkelin jetzt wirklich dann für einen 11. Teil mit Michael Myers dann zur Verfügung steht, dann wird's langsam bescheuert so und das muss auch nicht sein. Es ist eigentlich, habe ich die gleiche Meinung fast dazu wie ja, wie wir über Predator gesprochen haben oder Episode 7 ist vollkommen in Ordnung. Ich fand's im Kino hat Spaß gemacht für mich so zum Gucken. Wenn man jetzt darüber redet, es muss ganz klar sein, dass der 78er definitiv das absolute nicht steigerbare Nonplusultra ist, ob atmosphärisch und überhaupt von allem. Ich mag die Filme danach auch. Also man, wir haben uns die ja noch alle angeguckt, so weiter, die ganzen anderen. Aber jetzt über jeden einzelnen Nachfolger da zu sprechen, das hätte jetzt heute so keinen Sinn gemacht.
Ja, definitiv. Also nicht falsch verstehen. Star Wars hat den Fehler gemacht, ganz viele Szenen aus dem Alten zu nehmen und eine schlechte Geschichte zu erzählen. Halloween hat ganz viele Anspielungen auf den alten Film gemacht, aber trotzdem die Geschichte erzählt, die wir eigentlich alle erwartet haben. Nämlich die eigentliche Fortsetzung in einem, ich sag mal, halbaktuellen Gewand. Weil die Machart des Films liegt irgendwo zwischen aktueller Gewalt und Bildern aus dem alten, aus den 80ern, sage ich jetzt mal. Dementsprechend trifft der Film bei mir eher einen Nerv als viele andere neue Horrorfilme. Und ich muss sagen, definitiv sehenswert, ob man jetzt sagt, ja, das ist alles wie damals, das brauche ich nicht gucken, ich kenne ja den alten. Ja, gut, einfach mal reinschauen, definitiv sinnvoll.
Und in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit, schlaft gut, arbeitet schön weiter, viel Spaß bei der weiteren Autofahrt. Ihr kennt das, wo auch immer ihr uns zuhört. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
Das war Ernie und Nerd, eine Produktion von Krachmucker TV.